Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Jana Münkel. Zu Gast ist
Stefan Braun, promovierter Politikwissenschaftler und Leiter des Teams von Berlin Table. Das ist der abendliche Newsletter, der immer so rund um 22 Uhr ins Postfach flattert. Da geht es um die Hauptstadtpolitik und der Newsletter kommt vom Medienunternehmen Table Media. Ich sage hallo, herzlich willkommen, Herr Braun.
Herzlich willkommen.
Herr Braun, ich bin zum Teil etwas nerdig unterwegs, was die Olympischen Spiele angeht. Ich wollte gestern das 100-Meter-Finale der Männer sehen. Ich war ein paar Sekunden zu spät dran, dachte nein, habe dann so versucht, blind zurückzuspulen, damit ich das Erlebnis nochmal wie live erlebe. Und es hat dann tatsächlich geklappt und es hat sich ja auch total gelohnt, weil es so spannend war, weil wirklich 5000stel am Ende darüber entschieden haben, wer da Gold holt. Noah Lyles aus den USA hat es dann am Ende gemacht, das Rennen. Sind Sie auch so ein Olympische Spiele-Nerd wie ich?
Ja, und ehrlicherweise für mich ein bisschen überraschend, weil ich am Anfang gedacht habe, Mensch, muss es wieder so ein großes Ereignis in einer europäischen Großstadt sein? Verdrängt es nicht total viele Leute? Und jetzt stelle ich fest, ich gucke es doch wahnsinnig gern. Die Kulissen, also die Umgebung ist fantastisch. Sie haben keine riesigen Bauten neu hingestellt, die dann hinterher wieder verfallen. Sie haben vieles provisorisch gemacht, aber ich habe zum Beispiel Reiten geguckt oder Bogenschießen. Da bin ich jetzt absolut kein Fan oder keiner, der das sozusagen dauernd macht. Aber es hat mich fasziniert und das Publikum wirkt großartig. Und ich merke vor allem eines, in Zeiten, wo alle möglichen Leute auf Abgrenzung bedacht sind, wo Politik, auch Weltpolitik, sehr abgrenzend, schwierig, konfliktreich agiert, leben die Sportler, die Gewinner und die Verlierer, vor allem die Verlierer, das großartig vor, dass das eine der Wettkampf ist und das andere die Gemeinsamkeiten. Und das erlebe ich als großen Gewinn in diesen Tagen.
Wo ja die Weltpolitik nicht ganz außen vor ist, also gerade vom israelischen Team hört man immer wieder, da ist besonderer Schutz notwendig, da finden Beschimpfungen statt. Also ganz außen vor ist es dann leider doch nicht.
Nein, natürlich nicht. Ich will jetzt auch nicht sozusagen völlig illusionär klingen, aber die Grundbotschaft und die gute Laune und der faire, offene Wettbewerb, das lebt doch sehr viel vor. Und dass es natürlich dann die jüdischen Sportler wieder trifft, ist fürchterlich und ärgerlich. Mir wäre es noch lieber, das wäre nicht der Fall, ganz klar.
Stichwort fairer, offener Wettbewerb. Das ließ mich gerade denken an den Haushaltsstreit, der gerade läuft. Der hat nämlich keinen Bock auf Sommerurlaub offensichtlich. Und Herr Braun, Sie und auch Sie, die Sie zuhören, Sie erinnern sich vielleicht noch an die Bilder kurz vor der politischen Sommerpause. Da gab es endlich einen schwer erarbeiteten Kompromiss beim Thema Haushalt. Der hat sowohl Bundeskanzler Scholz als auch Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck als auch Bundesfinanzminister Lindner so richtig schön breit in die Kameras grinsen lassen. Und ich muss sagen, ich habe da eigentlich denen schon geglaubt und ich habe diesem Grinsen geglaubt und dachte, gut, jetzt können alle erstmal in die Sommerpause gehen, vielleicht einmal kurz abtauchen und dann wiederkommen, dann wird das im Bundestag vorgestellt und dann geht das so seinen Gang. Aber ich habe da vielleicht ein bisschen falsch geglaubt, denn Bundesfinanzminister Christian Lindner will diesen Kompromiss jetzt offenbar doch nochmal aufschnüren, das ist ja seit einigen Tagen bekannt, und der will den Haushalt nochmal nachverhandeln. Grund dafür sind Gutachten, die er in Auftrag gegeben hat, so sagt er es zumindest. Er wollte nämlich die Verfassungsmäßigkeit und Wirtschaftlichkeit prüfen, dieses Kompromisses, der da gefunden wurde für den Haushalt. Und diese Gutachten, die posieren jetzt in Berlin und Christian Lindner sagt, verfassungsrechtlich gibt es da Bedenken, deswegen will ich nochmal nachverhandeln. Und er hat im Interview mit Berlin Direkt vom ZDF das hier gesagt am Abend.
Ich habe mich einmal auf einen Koalitionskompromiss eingelassen, der wackelig war und der von Karlsruhe verworfen worden ist. Das passiert mir kein zweites Mal.
Ja, Stefan Braun, kann man ihm ja auch jetzt eigentlich nicht verdenken. Ich meine, das Bundesverfassungsgericht hat einmal schon mit so einem riesigen Paukenschlag die kompletten Haushaltspläne der Bundesregierung zerrissen, zerschossen, zertreten, wie auch immer man das sagen will. Da will Christian Lindner natürlich alles wasserdicht haben.
Ja, die Formulierung von gestern Abend im Sommerinterview ist verständlich. Ich kann auch nachvollziehen, dass er sagt, es soll mir nicht ein zweites Mal passieren. Ich glaube, man muss die Sache ein bisschen einordnen. Es geht nicht um den gesamten Haushalt, sondern es geht um die sogenannten globalen Minderausgaben. Die gibt es in jedem Haushalt, einen letzten Teil an Budget, wo man noch überlegt, wo man vielleicht schon das eine oder andere im Blick hatte. Und der ist normalerweise in den letzten Jahren, lag der bei 8 Milliarden. Und diese Koalition war zwar ganz froh, vor der Sommerpause alles hinbekommen zu haben, aber an der Stelle haben sie die globalen Minderausgaben auf 16 Milliarden erhöht, um dann für diese zusätzlichen 8 Milliarden sich eine Lösung zu suchen, die jetzt getestet wurde. Also von einem Wirtschaftswissenschaftlern und von einem Juristen. Das war alles besprochen. Insoweit ist es nicht überraschend, dass das Gutachten oder diese beiden Gutachten irgendwann kommen. Wie gesagt, es geht um 8 Milliarden oder ging um grosso modo 8 Milliarden. Jetzt ist es so, dass sie drei verschiedene Bausteine als Lösung hatten und eine davon gilt immer noch als möglich. Zwei andere werden schwierig und es gibt Experten, die sagen, richtig, das ist schwierig.
Also da geht's, ich kann es ja kurz konkretisieren, unter anderem um die Modernisierung der Deutschen Bahn und der Autobahn GmbH und unter anderem um die Frage, ob Schulden oder Darlehen, die an die Deutsche Bahn und an die Autobahn GmbH, also zum Schienen, zum Autobahnbau genutzt werden, ob das dann zur Schuldenbremse zählt oder nicht. Und die Ampel hatte eigentlich gesagt und diesen Kompromiss ausgehandelt, nee, das zählt nicht aus verschiedenen Gründen, die wir vielleicht noch erläutern können.
Genau so ist es. Und der springende Punkt ist, also man wollte quasi technisch der Autobahngesellschaft ein Darlehen geben. Und da sagen jetzt beide Gutachter, das ist außerordentlich schwierig, weil die Autobahngesellschaft keine Einnahmen hat. Wie soll jemand, der keine Einnahmen hat, irgendwann ein Darlehen zurückbezahlen? Das ist in meiner Rechnung, das war immer ein Versuch, das muss man prüfen, man muss abwägen, wie viel Risiko geht man ein. Natürlich ist eine Bundesregierung, der schon mal ein bestimmtes Konstrukt vom Verfassungsgericht untersagt worden ist, müsste besonders sensibel sein. Was das Problem an dem ganzen Ding ist, ist ja, dass der Finanzminister jetzt nicht irgendwie gesagt hat, Mensch, die Gutachten sind da, lieber Robert Habeck, lieber Olaf Scholz, wie machen wir das jetzt? Jetzt haben wir da nochmal eine kleine Baustelle zu lösen. Können wir da nicht irgendwie gemeinsam kurz sagen, Gutachten sind da, die sehen das kritisch, wir überlegen. Er hat es eben bekommen und ohne Kontakt zu den anderen beiden veröffentlicht und hat daraus sofort nochmal gesagt, so, und weil das jetzt so ist, komme ich mit meinem alten Thema und wir müssen jetzt beim Sozialen nochmal Einsparungen suchen. Werden wir schaffen, aber müssen wir machen. Und das ist das eigentliche Problem, dass diese Ampel und eben auch Herr Lindner letztlich nicht agiert wie ein gemeinsames Regierungskonstrukt, also eine gemeinsame Regierung, die wirklich willens ist, das Land voranzubringen, gemeinschaftlich zu regieren, verantwortlich, gemeinsam, anders geht's nämlich in der Koalition nicht, auch der Öffentlichkeit zu erklären, so, wir machen das so, wir machen das so und wir haben diese Abwägung getroffen und jetzt sind wir zu diesem Ergebnis gekommen. Das wird halt immer wieder untergraben, jetzt auch wieder an der Stelle durch diese Art des Vorgehens und das ist das eigentliche Problem. Die 5 Milliarden sind es nämlich tendenziell nicht.
Ja, und die Koalitionspartner sind ziemlich verschnupft. Es gibt verschiedene Wortmeldungen, unter anderem Saskia Esken, die SPD-Chefin, die war heute im Morgenmagazin und die war so richtig ungehalten. Hören wir mal kurz.
Für mich ist sehr klar, dass der Bundesfinanzminister mit dieser Öffentlichkeitsarbeit, er hat ein U2-Papier herausgegeben und Ähnliches mehr, eben versucht hat, sein Sommerinterview vorzubereiten und statt mit der Regierung zu sprechen, statt mit dem Kanzler zu sprechen, den Kanzler zu informieren. Er spricht von Transparenz, aber er hat nicht innerhalb der Regierung Transparenz hergestellt, sondern mit der Öffentlichkeit. Das ist unanständig und das dient der eigenen Profilierung. Und es wird der FDP und Christian Lindner nicht helfen, aber es beschädigt wieder einmal die Regierung.
Also ähnliche Stoßrichtung, ähnliche Argumentation, die Sie auch gerade schon hatten, Herr Braun. Jetzt finde ich aber manchmal auch, ich würde jetzt nicht das Wort unanständig in den Mund nehmen, aber auch nicht so ganz cool, wie manche Medien sofort wieder so einen riesen Koalitionskrach daraus machen und irgendwie titeln, da wird alles aufs Spiel gesetzt, hält die Koalition durch, Lindner setzt die Ampel aufs Spiel.
Ja, geht mir genauso, wobei ich bin jetzt nicht derjenige, der andere Medien kritisiert, aber ich erlebe natürlich das ganze Land, die Regierung, die Gesellschaft, die Demokratie in einer vergleichsweise großen, krisenhaften Situation. Wir haben Landtagswahlen, wo einfach die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass Leute gewinnen, die als Protest vielleicht begonnen haben, aber im Prinzip das Land verändern wollen, die autoritäre Wünsche haben, die immer wieder erklären, die Demokratie liefert doch nicht und die Bundesregierung liefert doch nicht und in deren Duktus die Altparteien liefern nicht. Umso mehr schmerzt es mich, dass eine Koalition der Mitte, ich würde die jetzt immer noch so bezeichnen im Vergleich zu fast allen anderen Parteien, die da in der Opposition sind, dass sie einfach nicht verstanden hat, dass die Zeiten, in denen man reflexhaft so ein bisschen mal guckt auf seinen eigenen Vorteil, auch innerhalb einer Koalition, dass die Zeiten eigentlich vorbei sind. Irgendwie habe ich das Gefühl, sie haben es immer noch nicht verstanden. Und das schmerzt mich sehr, weil ich mir, was das anbetrifft, tatsächlich große Sorgen mache.
Was würden Sie denn der Bundesregierung da raten jetzt in dieser Situation?
Naja, so schwer ist es nicht. Ich würde mir einfach alle Mühe geben, künftig keine getrennten Kommunikationen mehr zu erzeugen. Also das, was man ja auch, sagen wir mal, in der großen Phase der Flüchtlingswelle, sagen manche, Krise, sagen manche, also als einfach viele Flüchtlinge zu uns kamen, hätte man sich auch gewünscht, redet jetzt mal, klärt das, sprecht jedenfalls als Koalition mit einer Stimme, damit das Publikum das Gefühl hat, ja, die wissen, wovon sie reden, sie kümmern sich, sie fahren raus, sie besprechen und sie entscheiden. Das ist eine Grundregel, wo ich sagen würde, gut, das Regieren kann nur so funktionieren. Deswegen, ich bin nicht viel schlauer als die. Ich würde sagen, sie wissen es, aber sie können sich nicht lösen von den Reflexen, in denen sie groß geworden sind.
Gleichzeitig kann ich schon auch nachvollziehen, dass die Parteien mehr denn je schon so halb in so einem Wahlkampfmodus sind und wirklich Sorge haben, ihr eigenes Profil zu verlieren, wenn sie eben doch so, Sie haben es gerade Koalition der Mitte genannt, ne? Wenn sie in so einem Mittelwirrwarr irgendwie untergehen und eben es nicht schaffen, eigene Themen zu setzen.
Ja, wird eine ewige Diskussion bleiben. Das kann ich auch nachvollziehen, wenn alles verschwimmt. Aber es gibt natürlich auch immer die Möglichkeit, eine Koalition nicht danach zu organisieren, wo man bei den verschiedenen Themen den kleinsten gemeinsamen Nenner hat, sondern man hätte auch bei dieser Koalition relativ früh mal sagen können und ich glaube für das Land sagen müssen, wir machen jetzt bei der Digitalisierung das Experiment 1. Wir machen bei der Verkehrspolitik, ich sage jetzt mal, den Plan 2. Also ein Ressort geben wir wirklich einer bestimmten Partei, die eine bestimmte Grundüberzeugung hat, etwas erreichen möchte. Ich glaube, dass du anders auch die Bräsigkeit, die immer noch in vielen von uns steckt, Deutschland ist doch super und ach, jetzt alles relativ und die anderen sind doch irgendwie noch viel schlechter als wir. Das wirkt alles nicht mehr. Wer durch das Land fährt, wer sich die Verkehrssituation anguckt, wer merkt, ich schimpfe überhaupt nicht über die Bahn, die muss jetzt nachholen, was 20 Jahre lang nicht gemacht worden ist. Aber wer das alles sieht, der hat doch nicht das Gefühl, das ist hier seit 20 Jahren gut organisiert, sondern der hat eher das Gefühl, wir haben über unsere Verhältnisse gelebt. Wir haben neben der Schuldenbremse eben nicht mehr drauf geguckt, was heißt es eigentlich, Infrastruktur modern zu machen. In Schulen, in Straßen, in Schienen, in der Digitalisierung, in der Organisation von Unterricht, möglicherweise auch in der Transformation der Wirtschaft. Es hilft nichts. Die Mitte muss an einem Strang ziehen. Wenn sie das nicht schafft, weil sie sich ein bisschen abgrenzen muss von dem anderen, im Idealfall pingelig, also sprich besonders blöd, dann wird es nichts mehr. Stefan. Und das ist gefährlich.
Der CDU-Ministerpräsident von Sachsen, Michael Kretschmer, der hat sich im sächsischen Wahlkampf in die Diskussion rund ums Bürgergeld und um Sanktionen eingeschaltet. Er hat eine sogenannte Beweislastumkehr gefordert. In der Zeitung Die Welt hat er gesagt, tausende Menschen könnten arbeiten, täten das aber nicht und bekämen Geld vom Staat. Um dem einen Riegel vorzuschieben, wolle er, dass jeder selbst nachweisen müsse, dass er nicht in der Lage sei, zu arbeiten. Ich möchte da drauf schauen mit Politikjournalist Stefan Braun. Er ist der Leiter des Teams von Berlin Table, einem Newsletter über die Hauptstadtpolitik. Und Herr Braun, ich möchte gerne anfangen bei dieser Aussage, dass jeder selbst nachweisen soll, dass er nicht in der Lage sei zu arbeiten. Ich verstehe nicht ganz, was Kretschmer da konkret meint. Ich habe nochmal nachgeschaut. Das findet zum Teil tatsächlich schon statt. Also zum Beispiel, wer eine chronische Erkrankung hat, da ist es durchaus Usus, dass die Arbeitsagentur das weiß, dass da ein Antrag eingereicht wird und dass man sogar Nachweis über medizinische oder eben auch psychologische Beeinträchtigungen dann nachreicht auf Nachfrage und auch wirklich sich auf Nachfragen einstellen soll. Also da war bei mir erstmal ein Fragezeichen.
Ja, bei mir war auch ein großes Fragezeichen. Das Problem ist, dass es an der Stelle, glaube ich, zwei heftige Emotionen gibt, die man eigentlich zusammenführen müsste. Die eine Emotion, die kann ich auch verstehen. Es gibt natürlich Leute, die sich das inzwischen eingerichtet haben. Es gibt, wir wissen das aus Berlin, Quartiere, wo ich sagen würde, okay, ich will jetzt nicht zu klischeehaft sein, aber da gibt es auch viele Leute, die studieren lange und die sind genießen das und da gibt es relativ wenig Kosten, was das normale Leben anbetrifft. Die kommen da ganz geschickt durch, bei denen hätte ich auch das Gefühl, Mensch, Kinders, jetzt ist eigentlich mal gut, jetzt wäre es mal klasse, ihr würdet euch auch sozusagen um einen Job kümmern. Die gibt es. Aber wie groß die Zahl ist und ob das sozusagen das große Problem des Bürgergeldes ist, da hätte ich jetzt schon wieder meine Zweifel. Und der zweite Teil, das sind eben die, die Sie auch angesprochen haben. Das sind Leute, die, von denen die Bundesagentur ziemlich genau weiß, warum die schwer vermittelbar sind, warum die schwer einen Job kriegen, warum die Umstände bei denen fatal sind. Für die ist eine Vokabel wie die Beweislastumkehr natürlich eine Demütigung, weil die das Gefühl haben, was, ich muss das jetzt nochmal belegen. Ich empfehle jedem tatsächlich einmal den Besuch beim Bürgeramt und dann mal zu gucken, wie ist das denn, wenn man jetzt mal 2 Monate nicht arbeitet, weil man aus welchem Grund auch immer keinen Job hat.
Beim Arbeitsamt meinen Sie, oder?
Beim Arbeitsamt, ja.
Bürgeramt ist das,
wo Entschuldigung, beim Arbeitsamt, genau. Und alles, was ich höre, weil ich doch einige Leute kenne, die das auch schon mal gemacht haben, das ist kein Spaß. Das klingt nicht nach, ach so, du möchtest nicht, naja gut, dann helfen wir dir mit dem Bürgergeld. Sorry, so ist es eben nicht. Und dadurch ist so jemand wie Kretschmer, der zugegeben einen wahnsinnig schwierigen Wahlkampf in Sachsen führt, der zugegeben die schwierigsten Gegner hat, die man nur haben kann, die alles diffamieren, alles schlecht reden. Und trotzdem wäre es mir lieb, wenn er das, wenn er so eine Forderung aufstellt, dann wirklich so präzise erklären kann, dass er genau den zweiten Effekt nicht erzeugt. Also diese Demütigungsgefühle. Und ich fürchte, das geht nicht, weil es diese Differenzierung dann am Ende kaum machbar organisierbar gibt.
Ja, Stichwort, wie viele Menschen sonnen sich denn in der sozialen Hängematte sozusagen? Ich habe nochmal jetzt in der Vorbereitung der Sendung versucht, das rauszufinden. Es ist tatsächlich so, dass die Bundesagentur für Arbeit sagt, das ist nicht leicht, da genaue Zahlen zu liefern, weil wir diese sogenannten Totalverweigerer jetzt alleine nicht statistisch erfassen. Aber sie haben zumindest Zahlen, wo es darum geht, dass Leistungen gekürzt werden. Das nennt sich dann Minderungsgrund. Und da geht es dann um die Weigerung der Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit. Arbeit, Ausbildung, Maßnahme oder eines geförderten Arbeitsverhältnisses. Also da zählen dann auch Weiterbildung, Qualifikation mit rein. Und ich habe da Zahlen gefunden von den ersten 11 Monaten 2023, also Januar bis November. Da gab es insgesamt 13.838 Fälle, auf die das, was ich gerade gesagt habe, also die Weigerung einer Aufnahme oder Fortführung einer Arbeit und so weiter zutrifft, von insgesamt 201.465 Fällen, also mehr als 200.000 Fälle, wo die Leistungen gemindert werden. Mhm. Also da, und so eine Minderung der Leistung kann zum Beispiel eben sein, man hält auch Fristen nicht ein oder so. Das ist natürlich auch nichts, was erstrebenswert ist. Aber dieses willentliche, ich möchte nicht arbeiten, wenn man sich das anschaut, ne, knapp 14.000 Fälle im Vergleich zu mehr als 200.000 Fälle, wo es so eine Minderung gab, das ist dann wirklich keine Zahl, wo ich sagen würde, das ist politisch jetzt okay, das so krass auszuschlachten. Und was mich aber dann, und dann bin ich zum Ende und lasse Sie gerne reagieren, was mich daran dann beschäftigt ist, warum hat die Politik denn aber den Eindruck, darauf so eingehen zu müssen? Offensichtlich gibt es ja in der Bevölkerung so eine Stimmung oder eben so einen Eindruck von, oh, da sind Menschen, die kriegen alles einfach so und müssen nichts dafür tun sozusagen. Und da kann ich dann schon nachvollziehen, wenn diese Stimmung da ist, egal ob die durch Fakten gedeckt ist, dass die Politik irgendeine Art der Kommunikation, des Herangehens daran finden muss.
Also wir befinden uns, ich würde mal sagen, wahrscheinlich seit grosso modo 10 Jahren in einer Situation, in der politische Debatten ja ganz, ganz schwer zu führen sind, weil es eine politische Kraft gibt, die sozusagen erstmal jede Zahl in Frage stellt, alles Mögliche behauptet und dadurch mit großer Wucht, manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger, aber eigentlich mit großer Wucht Stimmung erzeugt, die mit den konkreten Zahlen gar nichts mehr zu tun haben muss. Und ich hätte jetzt immer und habe auch lange gesagt, darauf muss Politik eigentlich gar nicht eingehen, beziehungsweise eigentlich kann sie ganz nüchtern dagegenhalten mit Zahlen. Aber es ist ein bisschen wie bei dem alten Spruch in der Wirtschaft, die Hälfte ist der Bauch und die andere Hälfte ist der Kopf. Genauso ist es eben in der Politik auch. Ich habe gar keine Antwort darauf, außer dass sich alle, die mit Politik zu tun haben, 7-mal überlegen, ob sie eine bestimmte Geschichte machen. Also ich meine in der Tat auch den Journalismus. Es gibt genügend Kollegen oder Kolleginnen, die wirklich erfahren sind, die vieles wissen. Und trotzdem agieren auch wir manchmal total reflexhaft. Hat viele Gründe, hat auch was mit Auflage zu tun und so weiter. Ich würde mir wünschen, dass wir auch wir das Selbstverständnis haben zu sagen, nein, eine bestimmte Stimmung überprüfen wir. Wir kommen vielleicht nachher noch nach Großbritannien. Ich kann mich nur sehr daran erinnern, im Bundestagswahlkampf 2017 gab es viele Berichte darüber, wie viele Leute jetzt irgendwie gegen Frau Merkel protestieren. Weil es immer wieder bei öffentlichen Veranstaltungen lautstarke Proteste gab. Und dann irgendwann hat man festgestellt, das sind nicht in jeder Stadt andere Leute, sondern das sind Leute, die von einer Stadt zur anderen reisen. Das heißt, die Zahl derer, die dann faktisch in dieser Rigidität und wirklich menschenherabwürdigenden Art und Weise gegen Frau Merkel polemisiert haben, das war eine bestimmte Gruppe und das waren ein paar hundert Leute, aber es waren eben nicht 50.000. Und das präziser zu unterscheiden und zu gewichten, wäre eine große Aufgabe. Ich verstehe, dass wir das nicht immer schaffen, aber diese Gemengelage zwischen Halbwahrheiten, Behauptungen, ausgelösten Emotionen, die du gar nicht mehr berechnen kannst, den Bots, die automatisch im Internet nochmal erklären, dass hier aber nochmal 1 Million Leute so denken, bis sich herausstellt, das ist alles automatisiert, das ist wahnsinnig schwer geworden.
Es kursiert gerade eine absurde Fake-News-Geschichte rund um Bundesaußenministerin Annalena Baerbock. Da gibt es ein Video, in dem ein angeblicher nigerianischer Escort mit dem Namen Kingsley erzählt, dass er Zeit mit einer Ministerin aus Deutschland verbringe, wenn die sich in Afrika aufhalte. Und während dieses Interviews mit diesem Mann werden Bilder von Baerbock eingeblendet und es wird ihr Name erwähnt. Und dieser Mann sagt, zweimal im Jahr würde er sich mit der Außenministerin treffen. Stefan Braun, Sie haben dazu recherchiert und Sie haben sich drüber geärgert. Warum?
Naja, wir waren ja gerade schon bei den Schwierigkeiten mit Fake und Desinformation und Manipulation von Stimmungen und so weiter. Diese Geschichte ist natürlich nicht die erste, die Frau Baerbock trifft. Das fing schon an, als sie Kanzlerkandidatin war oder sogar davor. Es ist immer wieder eine vor allem frauenverachtende Geschichte, die ist dermaßen falsch, dass du eigentlich davor stehst und denkst, das kann doch keiner glauben, aber trotzdem wird es 100.000-fach weitergeleitet, nicht nur von lebenden, ganz normalen, analogen Menschen, sondern eben auch von Technik, um den Eindruck zu erzeugen, Wahnsinn, diese Geschichte und jetzt überall. Und ich habe mich deswegen einfach nochmal mit dem Auswärtigen Amt in Verbindung gesetzt, weil ich wissen wollte, was machen die eigentlich in solchen Momenten, wie reagieren die da drauf? Und tatsächlich sind die ja auch schon seit einiger Zeit dran, sich in der Tat Wellen auf Social Media anzuschauen, Fake News zu suchen und zu identifizieren, dagegen vorzugehen. Das ist ein Kampf gegen Windmühlen, aber er ist natürlich unverzichtbar. Und an der Stelle sollte man sich mit den Inhalten der Außenpolitik von Frau Baerbock auseinandersetzen. Da kann man auch Kritik üben, aber nicht in dieser Form personenvernichtend falsche Nachrichten in die Welt setzen. Es ist eine schreckliche Welt, in der wir gerade leben. Und der Job des Journalismus gehört mehr denn je dazu, genau darauf hinzuweisen.
Ja, Sie haben die Pressestelle kontaktiert, haben auch eine Antwort bekommen und das Auswärtige Amt sagt ja ganz klar, da steckt russische Propaganda dahinter. Gab es so ein russisches Desinformationsportal, was da eine Rolle gespielt hat und eben auch, Sie haben von diesen massenhaften Teilen gesprochen, also das wohl auch aus Russland gesteuert. Haben Sie denn den Eindruck, nachdem Sie jetzt auch Kontakt mit dem Auswärtigen Amt hatten, dass die da gut gerüstet sind? Weil ja immer auch mal wieder so ein bisschen hinter vorgehaltener Hand gesagt wird, naja, irgendwie ist Deutschland da ziemlich weit hinten dran, um dem wirklich was entgegenzusetzen.
Also ich glaube, das Auswärtige Amt hat Gott sei Dank einigermaßen früh reagiert. Es gab ja schon früher, ich erinnere mich schon an die erste Phase des Konfliktes Russland gegen die Ukraine, also die Krim-Besetzung, schon da gab es dauernd Fehlberichterstattung beziehungsweise manipulative Falschberichterstattung, man muss sie ja so nennen. Und da hat das Auswärtige Amt schon begonnen, eine Gegenerzählung zu erzeugen. Also sich anzugucken, was behaupten die, was ist die Wahrheit, wie kriegen wir das unter die Leute. Die kooperieren mit Brüssel, sie kooperieren auch innerhalb der Bundesregierung, obwohl es aus meiner Sicht erstaunlicherweise da noch nicht ein gemeinsames Bemühen der Bundesregierung gibt. Das könnte man möglicherweise auch machen, aber wir haben ja vorher schon drüber geredet, dann gibt es immer noch mal unterschiedliche Interessen. Aber ich würde sagen, Prinzipiell haben Sie das auf dem Schirm. Offenkundig haben Sie inzwischen auch sehr gute Leute, sind schnell in der Lage, auf diese Geschichte zum Beispiel, die da aus Afrika kam, aus einer afrikanischen Zeitung, stellt sich raus, war aber ein bezahlter, gesponserter Artikel. Da wirst du sofort misstrauisch. Also es sind lauter Mechanismen, die dich auf diese Spur gesetzt haben. Das war jetzt nicht nur das Auswärtige Amt, sondern zum Beispiel auch T-Online hat da lang recherchiert und das oder schnell recherchiert, so rum. Insgesamt würde ich sagen, wir sind überhaupt nicht verteidigungsfähig. Wir haben es viel zu lange vernachlässigt, wenn ich mir angucke, was es zum Teil in Amerika gibt, wenn man sich anguckt, mit welcher Ausgepufftheit die AfD im Bundestag nicht mehr Reden zum Plenum hält, sondern eigentlich jede Rede im Plenum direkt in Schnipsel verarbeitet wird, um sie auf Social Media weiter zu verbreiten. Ja, da verändert sich die Welt und ob wir wehrfähig sind, wird sich noch erweisen.
Das Vereinigte Königreich, das kommt nicht zur Ruhe. Es gibt seit einigen Tagen schwere rechtsextreme Ausschreitungen in England und Nordirland unter anderem. Deshalb hat die britische Regierung heute eine Sitzung des nationalen Krisenstabs angesetzt. Cobra heißt der. Und der Anlass für diese rechtsextremen Randalierer ist ein tödlicher Angriff auf einen Taylor Swift-Tanzkurs in Southport nahe Liverpool am vergangenen Montag. Da sind 3 Kinder ums Leben gekommen und mehrere Menschen schwer verletzt worden. Im Internet waren da Falschnachrichten verbreitet worden, wonach der mutmaßliche Angreifer ein Asylbewerber mit muslimischem Namen gewesen sein soll. Und die Polizei hat inzwischen klargestellt, das stimmt überhaupt nicht. Es handelt sich um einen 17-Jährigen, dessen Eltern aus Ruanda stammen, der selber aber Großbritannien wirklich dort geboren ist. Und am Wochenende ging es weiter mit den Randalen. Da gab es Ausschreitungen rund um 2 Hotels, die sind attackiert worden. Da sollen Asylbewerber untergebracht gewesen sein sollen. Und ich habe jetzt hier unsere Korrespondentin Christine Heuer aus London zugeschaltet und Stefan Braun im Studio. Er ist der Leiter von Berlin Table, einem Newsletter über die Hauptstadtpolitik. Und Frau Heuer, erstmal die große, wichtige Frage. Ich habe ja gerade dargestellt, dass es sich um Fake News handelt, die der Auslöser für diese Gewalt waren. Woher kommt diese Gewalt, wenn die Fakten eigentlich dagegen sprechen?
Das kann man ganz klar zuordnen, wer diese Fake News in den sozialen Medien verbreitet und auch verbreitet hat, eben seit einer Woche. Ganz vorne dabei Tommy Robinson, der heißt eigentlich Stephen Yaxley Lennon. Das ist ein bekannter Rechtsextremist. Der hat die English Defence League gegründet und lange geleitet. Das ist eine Organisation für weiße Vorherrschaft. Sie ist antimuslimisch, sie ist gegen Immigranten. Der zusammen mit so Influencern wie Andrew Tate, das ist jemand, der ist wegen Vergewaltigung und Menschenhandels angeklagt, oder Lawrence Fox, ein Schauspieler, der zum rechten Verschwörungstheoretiker mutiert ist, die alle und andere weitere mit großer Followerschaft in den sozialen Medien verbreiten dort Lügen, mit denen Hass und Gewalt angestachelt werden sollen. Und es sind wirklich Lügen. Es war nicht nur die Rede von einem muslimischen Namen, sondern es war die Rede davon, das sei ein Islamist, der sei kürzlich erst mit einem dieser Boote über den Ärmelkanal nach Großbritannien gekommen. Alles falsch, die Polizei hat es alles dementiert, aber es trifft auf einen Nährboden. Und wenn den Leuten das nachhaltig genug eingeredet wird, dann schreiten einige von denen zur Tat. Und das ist das, was wir gerade in Großbritannien erleben.
Ja, Stefan Braun, Stichwort Nährboden. Ich mache es nochmal konkret. Also am Wochenende sind, ich habe es gesagt, 2 Hotels attackiert worden. Da ging es wirklich darum, mit Steinen die Fenster einzuwerfen und Feuer zu legen, in dem Wissen, dass in diesen Hotels Menschen untergekommen sind. Das ist ja dann offensichtlich so eine krasse Bereitschaft, Gewalt auszuüben, Menschen auch wirklich das Versehren von Menschen in Betracht zu ziehen oder in Kauf zu nehmen. Mich erinnert das total an Rostock-Lichtenhagen auf eine Art.
Ja, das war genau in dieser Sekunde mein Gedanke auch. Ich glaube, das Schrecklichste, was wir gerade registrieren müssen, ist, dass es das leider in vielen europäischen Ländern gibt es eine Gruppe. Ich kann nicht einschätzen, wie groß die jetzt in Großbritannien ist, aber es gibt leider in jeder unserer Gesellschaften eine Gruppe, die voller Hass und voller Aggression irgendwie alte Dinge verteidigen wollen. Und das klingt ja noch harmlos, wenn ich sage, alte Dinge verteidigen wollen. die sind gewalttätig gegen alles, was ist. Es gab ein paar Jahrzehnte wahrscheinlich wenig Raum für sie und es gibt durch verschiedene Umstände, durch Politiker, die es zulassen, also die einfach wie Clowns agieren, wenn man sich überlegt, wie Boris Johnson Großbritannien regiert hat. Du verlierst dann einen seriösen, demokratischen, verantwortungsvollen Rahmen und wenn das einmal bricht, dann brechen sich andere Dinge leider Bahn. Was ich natürlich total gerne wissen würde, Christine, wie war das, wie groß ist die Zahl? Ich frage die, also derer, die da wirklich gewaltbereit sind. Man weiß es
also,
nicht.
Ich kann das nicht sagen, wie hoch sozusagen dieser Bodensatz in Großbritannien ist, stimme deiner Analyse aber komplett zu. Das ist kein typisch englisches Phänomen, das es nur hier geben würde. Es hat hier besondere Ausprägungen. Also eine Zahl kann ich sagen, in Rotherham ist eines dieser Hotels angegriffen worden, wo Flüchtlinge untergebracht sind. Da waren gestern 700 Leute auf der Straße, also 700 Randalierer, ziemlich viele. Und wenn man sich die Bilder und die Videos anguckt, das sind weiße, meist jüngere Männer, viele von denen sind vermummt. Da fließt auch übrigens viel Alkohol. Also die haben alle mindestens eine Bierdose in der Hand. Die skandieren grob gesprochen England den Engländern und Stop the Boats. Und da sind wir bei der Politik. Das ist nämlich genau richtig. Stop the Boats war der Slogan, mit dem die Tories zuletzt versucht haben, Wähler zu gewinnen, was schiefgegangen ist. Aber Immigration haben die als Thema erkannt, mit dem sie Wahlkampf machen konnten. Das liegt daran, dass in Großbritannien, ich glaube, wie in allen EU-Staaten, die Bürger das auch beobachten, die Entwicklung beobachten und sagen, da kommen jetzt aber wirklich ziemlich viele. So, und dann kommt dazu, dass gleichzeitig, also dass Parolen ausgegeben werden, aber die Probleme werden nicht gelöst. Die Politik hat versäumt, die Probleme anzugehen. Ganz konkret, die Tory-Regierung hat zwar gesagt, stop the boats und damit gedroht, aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszusteigen und Flüchtlinge ohne Asylanspruch einfach so nach Ruanda abzuschieben. Was sie nicht gemacht haben, ist mal Personal zu verstärken, damit Asylanträge, die da seit langem liegen, abgearbeitet werden können, damit die Menschen, wenn sie akzeptiert werden, auch einfach in die Gesellschaft integrieren sich können. Ja? Und das kommt eben alles zusammen. Es ist eine populistische Politik und dann kommt noch obendrauf die Bösartigkeit, mit der Leute auch wie Nigel Farage vom UK, früher UKIP, mit der diese Leute den Hass anstacheln und ausnutzen, dass da drei kleine Mädchen ums Leben gekommen sind, um ihre Agenda zu bedienen, nämlich Spaltung, die Gesellschaft zu spalten, die Leute auf die Straße zu treiben und Gewalt zu säen. Und das kommt alles zusammen und ist hier wie in so einem, ja, wie in einer Versuchsanordnung zu beobachten gerade.
Jetzt hat ja auch die neue Regierung, also Starmer von der Sozialdemokratischen Labour-Partei, der hat ja eine Pressekonferenz gegeben und hat angekündigt, total hart auch gegen die durchzugreifen, die da jetzt mit randalieren. Also er hat gesagt, ich garantiere Ihnen, Sie werden es bereuen, an diesen Unruhen teilgenommen zu haben. Jetzt ist natürlich das ja, sage ich mal, eine sehr nachvollziehbare Reaktion. Aber Herr Braun, ist das eine Reaktion, die so in ihrer Schärfe das Ziel erreicht, diese Leute zum, sage ich mal, ja, zum Umkehren zu bewegen, dass die dann sagen, oh, mir droht eine Strafe, dann lasse ich das jetzt mal lieber?
Nee, das glaube ich nicht. Es geht aber auch nicht. Möglicherweise geht es schon nicht mehr um die, ich sage jetzt mal 700 oder noch ein paar mehr, sondern es geht um viele andere, die in ihrem Bauch auch das Gefühl haben, irgendwie passt mir das alles nicht. Ich komme auch zu kurz, ich habe auch zu wenig. Guck dir doch mal die da an im Fernsehen und die haben alle mehr und ich habe zu wenig. Und irgendwie, also ich habe jetzt auch keinen Bock mehr, mir stinkt. So, das sind ja Leute, die unglücklich sind. Ich würde sogar so weit gehen, dass, sagen wir mal, in den Mittel- und also in den großen EU-Staaten, Frankreich, England oder Großbritannien, nicht mehr EU, aber eben für uns ja Europäer, Deutschland, da gibt es seit Jahren, warum, man kann da viel philosophieren, möglicherweise wirklich auch durch viel Einwanderung, die dann eben nicht organisiert worden ist, nicht adäquat genug oder gut genug organisiert worden ist, gibt es ein totales Umkippen der Stimmung. Also die Leute sind nicht mehr glücklich, die gehen auch nicht mehr gerne zur Arbeit, die sind auch irgendwie, die fühlen sich auch sonst nicht gut behandelt und übrigens die Schule funktioniert und das funktioniert auch nicht. Da hat sich ein Stimmungswandel vollzogen, der wie so eine Wiese da liegt und irgendwie bei vielen nur darauf wartet, übers nächste Ärgernis schimpfen zu können. Schaut man sich nur, also völlig banales Beispiel, nicht gewalttätig, der Umgang mit der Deutschen Bahn an und du kriegst eine Krise, weil du eigentlich sehr genau verstehen kannst, was da passiert ist. Und wenn du das gut erklärst und wenn du sozusagen nicht in diesem Negativimpetus wärst, dann könntest du das auffangen. Aber bei uns sind alle frustriert. Jeder hat das Gefühl, ich muss zu viel und die anderen machen zu wenig. Ich weiß nicht, wie man das dreht, aber ich glaube, wenn man das nicht dreht, dann sind wir auf einer Rutschbahn der schlechten Laune und der Missgunst, die das immer weiter befördert. Und auf dieser Stimmung lebt die AfD, lebt in Großbritannien jemand wie Nigel Farage. So ist es.
Ja, und wenn ich das ja, es ist eigentlich ein ganz untypisches Verhalten für Engländer. Die sind ja freundlicher, zugewandter, toleranter als wir Deutschen, sage ich mal, ganz generell gesprochen. Es sind sehr pauschal gesagt. Und es gibt hier natürlich auch Menschen, die sehen das. Es gibt Gegendemonstrationen. Die Engländer finden nicht toll, was hier gerade passiert. Das ist für die auch der Mob. Und deshalb ist es schon wichtig, finde ich, dass da hart durchgegriffen wird. Dass man sieht, dass die Politik reagiert. Genauso wie es gut wäre, wenn die Politik demonstriert, dass sie wirklich versucht, Sachpolitik zu machen, Probleme zu lösen, die es gibt. Hier ist es das Gesundheitssystem. Es gibt kaum bezahlbaren Wohnraum. Man kann sich hier kein Haus mehr kaufen. Das ist eigentlich Käuferland hier. Da werden ganze Generationen fühlen sich zurückgesetzt. Und es müsste, glaube ich, bin im Wahlkampf jetzt sehr viel durchs Land gereist und hatte immer den Eindruck, auch bei denen, die überhaupt nicht in Gefahr wirkten, radikal zu wählen, dass die doch aber auch sehr vorsichtig waren und dann auch gesagt haben, ja, aber die Politik macht ja nichts. Sie lösen uns, sie hören uns. Viele fühlen sich nicht gehört und nicht gesehen. Ich will jetzt nicht hier in so eine, also ich will, das ist nicht, dass ich dafür wäre, die besorgten Bürger in Anführungszeichen hier irgendwie vorzuschieben. Aber es gibt tatsächlich ein Bedürfnis nach richtiger Sachpolitik in Großbritannien nach all den Jahren mit den Tories. Und da könnte es sein, dass so einer wie Keir Starmer, dem man abnehmen kann, dass er hart durchgreift, der war sowas wie der englische Generalbundesanwalt und ist aus dieser Zeit bekannt dafür, dass er durchaus harte Maßnahmen ergreift und verteidigt. Das könnte gut ausgehen und aufgehen, wenn diese neue Regierung das leisten könnte, wieder Politik für das Land zu machen.
Haben Sie diese Hoffnung auch?
Absolut. Ich habe die Hoffnung und ich habe die Hoffnung ja auch für Deutschland nicht aufgegeben. Ich sehe nur immer wieder die alten Reflexe statt der neuen Anstrengungen. Mitte muss sich zusammenfinden. Und wenn sie das nicht schafft, dann wird es ganz kompliziert, ganz schwierig.
Ich habe jetzt noch 5 Gegenargumente auf der Zunge, aber wir sind hier fast am Ende angekommen.
Wir sind uns einig.
Genau, deswegen sage ich an dieser Stelle vielen Dank, Christine Heuer, London-Korrespondentin, hier bei uns im Studio, um über die Randale in Großbritannien zu sprechen. Und vielen Dank, Stefan Braun, Leiter des Hauptstadt-Newsletters Berlin-Table, für den Besuch und für die Gedanken.